Hallo, hier sind Oliver Polak
und Micky Beisenherz.
Und da wir wissen, dass ihr große Fans von Friendly Fire seid und bislang in den absoluten Luxus gekommen seid, dass euch regelmäßig im Feed von Apokalypse und Filterkaffee diese Folge einfach reingespült wird, müssen wir euch darauf hinweisen, das wird nicht ewig gehen. Ihr müsst proaktiv etwas tun, um auch künftig sofort die Folge Friendly Fire zu bekommen, wenn sie erscheint.
Genau, deswegen würden wir vorschlagen, dass ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch den Friendly Fire Kanal abonniert, damit ihr keine Folge und kein Sommerspecial verpasst.
Genau, das Ganze ist natürlich kostenlos. Es ist kein Abo-Modell, es gibt keine Falle. Ihr bekommt halt einfach nur mit einem Klick ab sofort die Folgen immer dann, wenn sie erscheinen. Und dann ist auch alles erledigt, was ihr tun müsst. Und dann geht es im Grunde genommen genauso weiter wie bisher. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein, wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein auditives Disneyland, bis es brennt. Friendly, friendly fire, friendly, friendly fire, friendly, friendly. Friendly Fire.
Du, Micky, ich weiß nicht, du verdienst ja jetzt auch mittlerweile sehr viel Geld und
sehr, sehr viel Geld.
Ich glaube, wenn du investierst.
Ich lasse Masken
in Hamburg,
produzieren in Bangladesch dadurch.
Nee, ich wollte gerade sagen, ey, du kannst vielleicht bald ein halbes Hausboot kaufen in Hamburg.
Also ich sag's mal so,
also
Wolfgang
erstmal,
Rupp von Trigema hat derzeit einen ganz schönen Gewinn an Reputation. Man hat sich ganz häufig über Wolfgang Rupp von Trigema lustig gemacht, ne, weil er mal gesagt hat, wir von Trigema, wir produzieren ausschließlich fair in Deutschland. Und man hat immer gelacht und hat gesagt, ja, guck ihn dir an da mit seinem Doppelreiher-Sakko und seinem Einstecktuch und viel zu braun und immer eher mit seinem, wir produzieren in Deutschland. Und plötzlich denkt man, ach so, deshalb ist das eine Qualität, dass man seine Arbeiter gut bezahlt und dass man in Europa produzieren lässt und alles selber kontrolliert. Plötzlich merkt man so, das hat schon dann doch auch seinen Wert.
Okay. Erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Es ist, glaube ich, die 9., oder?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja.
Und ich habe gerade eine kleine Beobachtung gemacht, die dir wahrscheinlich auch gefallen hätte. Und zwar,
du hast nach dem Onanieren in der Badewanne geweint.
Exakt, das ist richtig, ja. Und bevor ich in der Badewanne onaniert habe, bin ich aber auf den Markt gegangen, wie Männer meines Alters mittlerweile machen. Ich habe festgestellt, seitdem ich hier in dieser Gegend wohne, erwische ich mich häufiger mal dabei, dass ich am Samstagmorgen auf den Markt gehe. Und ich habe ja sowieso mittlerweile den Plan, den gar nicht wirklich offen gefassten Plan, aber ich merke, wie ich ihn immer mehr umsetze, dass ich zunehmend mich verhalte, als sei ich bereits in Frührente. Und so ist jeder Tag, den ich arbeite, im Grunde genommen eher wie so ein Ehrenamt. Und ich gehe jetzt dann auf den Markt samstagmorgens und da kaufe ich dann Gemüse bei dem einen und dann kaufe ich Fisch bei dem anderen. Dann kaufe ich mir meistens noch so 2 Sträuße Blumen, die stelle ich mir in die Wohnung. Also eigentlich alles, was man so macht, wenn man so auf die 80 zugeht. Und dann,
oder beim WDR arbeitet, ja.
Da hast du aber ganz andere Probleme. Und dann bin ich wieder von dem Markt runtergegangen und begegnete wie jeden Tag, wenn ich da lang gehe, dem Obdachlosen, der da ist. Das ist so ein Mann, ich würde sagen Anfang, Mitte 50, sieht ein bisschen bullig aus. Also der hätte sonst in Guy Ritchie-Filmen Typen gespielt, die im Kofferraum andere entsorgen. Und der ist aber so Glatzkopf und so ein guter Typ. Und der hatte jetzt einen Hund. der hat eine so eine Art Schäferhund oder so, der aber noch, da ist noch sehr viel Fell.
Wie untypisch für einen deutschen wenig Schäferhund zu haben.
Ja, der ist ja kein Deutscher. Also der Obdachlose ist kein Deutscher, der spricht mit Akzent. Du das? Ja, weil er so einen Akzent hat, dass ich davon ausgehen darf, dass er jetzt kein Deutscher ist.
Aber das ist auch sehr naiv von dir zu denken, dass er deswegen nicht deutsch ist. Ich meine, es kann auch sein, dass er einfach deutsch ist.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hergeleitet wird.
Ja, wenn ich jetzt mit diesem Dialekt und so spreche, dann kriege ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit.
Ach, weil das bei Deutschen so gut ankommt, bei anderen Deutschen, wenn man mit einem osteuropäischen oder mit einem von mir aus albanischen Akzent spricht.
Genau. Das war der Gedanke dahinter.
Das weiß man ja, dass das die Herzen der Deutschen öffnet, wenn man mit einem ausländischen Akzent spricht und speziell dann auch nicht arbeiten geht. Da sagen ja viele Deutsche, dem würde ich gerne sehr viel Geld geben. Naja, auf jeden Fall, der hat jetzt einen Hund und der Hund heißt Johnny und ist 5 Monate alt. Da ist also noch ein bisschen an Größe zuzulegen. Und Johnny bekommt demnächst auch ein eigenes kleines Zelt. Also der Obdachlose, der ist unter dem Vordach der Sparkasse bei uns hier. Und Johnny, sein Hund, kriegt genauso wie sein Herrchen jetzt so ein eigenes kleines Zelt, weil er hat so ein wie so eine Art überdachtes Feldbett. Mhm. Und das ist sein nächster Plan. Den kriegt der Hund jetzt auch und jetzt ist der Obdachlose nicht mehr alleine. Der ist aber sowieso relativ selten alleine. Der hat immer viel Gesellschaft. Also gestern bin ich da lang gegangen, da hat er gerade mit 2 Kumpels Backgammon gespielt. Und ansonsten besticht er dadurch, dass der sein Leben relativ gut strukturiert zu haben scheint. Der ist dann mal unterwegs, dann kommt er wieder zu seinem Platz und der hat über seiner, also da sind so an dem Vordach sind so 2 Säulen und dann hängt dann auch so eine Girlande da zum Beispiel. Also der macht sich das schön. Der hat auch so Kerzen, die er sich aufstellt. Der hat so eine Girlande. Also er hat einen Sinn für Schönheit und im übertragenen Sinne auch für Wohnlichkeit und Geselligkeit. Mhm. Ich würde jetzt also mich zu der kühnen These versteigen, dass der vermutlich glücklicher ist als viele andere, die in den Wohnhäusern drumrum wohnen und oft mit Mitleid auf ihn blicken und sagen, der Arme, der muss da draußen leben. Er wirkt aber nicht unzufrieden. Er wirkt sehr in sich ruhend und sehr zufrieden und hat einen Sinn für Ästhetik, wie man feststellt. Und hat sein Leben jetzt ein bisschen schöner gemacht, dadurch, dass er sich noch diesen Hund besorgt hat.
Was macht das denn mit dir, wenn du das alles siehst und ihm immer wieder so begegnest? Was löst das in dir aus?
Das löst in mir eigentlich fast nur ein positiv, also es gibt kein, ich habe ihm gegenüber kein negatives Gefühl im Sinne von Mitleid oder dass man sich kümmern muss, sondern ich habe ja zudem ein gutes Verhältnis dahingehend, dass ich wie andere auch ihm Geld gebe, aber das geschieht mit einer Selbstverständlichkeit, also so als würdest du anderen Trinkgeld geben für eine Dienstleistung, die ja nicht in dem Sinne erfolgt, weil er sitzt ja da und er isst einfach nur. Aber es hat eine Selbstverständlichkeit. Es ist auch nicht von oben herab. Also es geschieht nicht dieses, dass man jetzt von oben herab jemandem Geld gibt und sagt, so jetzt hier, ich bin jetzt mein eigener St. Martin, sondern es geschieht so beiläufig. So wie man Leuten halt einfach Trinkgeld gibt, so ist es halt so eine Selbstverständlichkeit.
Wobei, genau, das eine muss ja nicht heißen, dass es eben, selbst wenn das so für einen selber ist, muss das ja nicht implizieren, dass es von oben herab ist. Manchmal macht man es ja im Unterbewusstsein dann doch irgendwie auch irgendwie für sich, damit man sich vielleicht besser fühlt.
Absolut.
Natürlich, weil man helfen will.
Klar.
Und weil du sagtest gerade so, das ist jemand, bei dem man jetzt nicht so ein Mitleid empfindet. Mhm. Ich meine, das ist ja auch, finde ich, auch so eine, nicht von dir jetzt, grundsätzlich so eine Anmaßung, finde ich, wenn man durch die Stadt läuft, ne? Und man hat halt eben, wie du gerade beschrieben hast, eine Wohnung und man sieht so einen anderen und dann denkt man, so von oben herab, eben wie du sagst. Und oft, wie du gerade schon beschrieben hast, sind die vielleicht manchmal viel glücklicher als man selbst. Und eigentlich sollte man manchmal mehr Mitleid mit sich selbst haben, was man für ein Leben führt.
Aber mach dir keine Sorgen, das brauchst du den Deutschen nicht zu sagen, dass sie mehr Mitleid mit sich selbst haben müssten, wenn du mal durch die Straßen gehst. Da ist aber die lange Fresse, ist ja werkseinstellig. Also ich glaube, haben sehr viele von Mitleid mit sich selbst.
Ich verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine.
Ja, dass man
so sagt, ah, guck mal, der wohnt auf der Straße und der, man hat diese ganzen Vorurteile im Kopf und wenn man vielleicht nach Hause geht oder so, merkt man, ey, man ist vielleicht viel einsamer als der Typ. Man hat zwar eine Wohnung und eine Heizung und irgendeinen beknackten
Job. Bald ja auch
Job.
Nicht mehr. Also bald, muss man sagen, kommen wir zumindest auf ein Level energiemäßig, heizungsmäßig mit denen, die da draußen sind. Das muss man zumindest sagen. Das wird im nächsten Winter, sind wir da auf Augenhöhe, temperaturtechnisch. Das ist doch auch schon mal ganz beruhigend.
Also, und er kann jetzt aber auch, muss man sagen, mit dem 9-Euro-Ticket einfach auch einen Sylt-Urlaub machen, ne?
Das würde ich, also das 9-Euro-Ticket kann er sich definitiv kaufen. Und die Vorstellung, dass der sagt, ich setze mich jetzt in den Regionalexpress und fahre von Hamburg aus mit mehreren S-Bahnen und so bis über den...
Mit Johnny.
Mit Johnny bis über den Hindenburg.
Mit Johnny nach Sylt.
Mit Johnny nach Sylt.
Heute Nacht.
Ihr seid in Kampen. Ich kauf mir ein Bier.
Weißt du denn, wie er heißt?
18 Euro. Nee, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
Aber unterhaltet ihr euch manchmal?
Ja. Aber ich frage ihn jetzt nicht, wie er heißt. Aber wir machen.
Aber das
so
ist auch wieder deine Arroganz, ne? Du bist der große Fernsehmoderator. Du gehst davon aus, ha, servus, hier, du musst mich kennen. Ha, wie er heißt, ich frage ihn noch nicht. Ich bin doch hier der Mickey Beisenherz, ne? Muss man einfach an dieser Stelle. Naja, Sylt.
Ja, ist doch eine herrliche Vorstellung, wenn ab dem 1. Juni jetzt halt einfach der Mittelstand auf die Insel kommt. Ja, also ich freue mich da wirklich drauf. Ich finde es wirklich lustig, wenn du da die Whisky-Meile hast, also Go-Gärtchen, Rauchfang, Kampen. Und wenn so zwischen den SUVs, zwischen den G-Klassen und den Range Rovers sich plötzlich dann so der Mittelstand, einfach so richtig normale Leute, die man sonst wenigstens noch so in Westerland festgehalten hat, die jetzt dann plötzlich da alle hinkommen in so einer Rotte von 15 Leuten, die da sich so durchschlängeln mit ihren Jack-Wolfskin-Jacken oder halt einfach, keine Ahnung, so in normaler Kleidung. Du merkst richtig die Panik dann. Oh Gott, hier riecht's nach normalem Gehalt. Ah. Ekelhaft, zücken alle so Nesteln schon in der Hosentasche, so nach dem CS-Gas, um sich einfach Normalbürger, stell dir mal vor, da kommen dann plötzlich Menschen wie die Krankenschwester, der Paketzusteller, Bäcker.
Ich habe einen großen zu Sylt. Ich war da als Kind wirklich bestimmt 10 Jahre lang, jedes Jahr im Sommerurlaub. Aber bevor ich da nochmal hin zurückgehe, eine andere lustige Sylt-Geschichte ist der Fotograf Daniel Josefsson, der jetzt ja mittlerweile auch seit, ich glaube, fast schon
10 Jahre bald, ne? Oder?
Nee. Es war, glaube ich, 17 oder 16, 5, 6 Jahre verstorben ist, tot ist. Es gibt so ein Foto. Wie heißen die Rebdächer?
Reddächer.
Ich dachte immer Reb als Kind, ich habe es falsch verstanden.
Okay.
Ich dachte immer Rebdächer.
Ja.
Reddächer, das ist ja bekannt, so Sylt, dieses Bild, diese Häuser mit Reddach, wo ich Schiss hätte, da drin zu pennen, weil wenn es da einmal brennt, ist Game Over. Auf jeden Fall gibt's ein Foto, ein bekanntes von Daniel Josefsson, wo du so eine idyllische Villa hast mit so einem Reddach und da ist so ein Fahnenmast und an dem Fahnenmast hängt oben die Israel-Fahne und das ist auf Sylt.
Ach, okay.
Ja, und weißt du, was die Geschichte dazu ist? Da war der auf Sylt, ich meine, das war auch Daniel Josefsson, ne? Er war gar nicht der beste Fotograf, aber es waren oft auch seine Ideen, ne? Und zwar ist er dann, das ist die alte Villa von Goebbels wohl gewesen, altes Haus von Goebbels,
ach, so wie lustig.
Dann ist er mit dieser Israel-Fahne über einen Zaun geklettert, hat in der ehemaligen Villa von Goebbels die Israel-Fahne gehisst und hat dann ein schönes Foto davon gemacht.
Das fantastisch.
Das gefällt mir
aber wirklich sehr gut. Naja, gut, also mutig.
Warst du als Kind, ihr wart nicht auf Sylt, oder?
Nein, ich glaube sowieso, dass du im Vergleich zu mir die luxuriöseren Urlaube gemacht hast. Also ich habe es nur bis Scharbeutz geschafft. Alle 2 Jahre waren wir immer an der Ostsee, also Scharbeutz, Ecke, Timmendorfer Strand. Und ich war immer auf einem, das nannte sich Gut Garkau, das gibt es immer noch, das ist am Pönitzer See, also da, wo die Seen sind, Plöner See, Pönitzer See. Und das war an der Ostsee, also Ostseenähe. Und da waren wir immer 3 Wochen im Sommer mit 3 Parteien, also Onkels und Tanten, Cousinen, Cousins, in so 3 kleinen Bungalows mit Stockbetten und allem, also so richtig, wie man sich das vorstellt, mit dem Elternbett, was im Wohnzimmer aus dem Schrank rausgeklappt worden ist, mit Mitropa-Kaffeemaschine, also diese ganzen, ja dann doch vergleichsweise spartanischen Insignien eines mittelständischen Urlaubes und das war natürlich herrlich, wie man sich vorstellen kann. Drumrum nur Felder, ein See, da war dann ein Steg und dann war ein kleines halbdefektes Ruderboot und das war ein toller Sommer, kann ich nicht anders sagen.
Ich habe im Urlaub, wir waren auf Westerland immer, also ich war das erste Mal mit 6 oder 7, ich habe immer gearbeitet im Urlaub, also schon mit 7, 8, 9 Jahren habe ich gearbeitet und zwar habe ich Muscheln verkauft. Also ich habe wirklich ein Business gemacht. Ich habe jeden Tag Muscheln verkauft. Ich bin am ersten Tag immer, wo wir dann auf Westerland ankamen, man ist ja auch mit diesem Auto im Zug, musste man ja rüberfahren, ja. Ne? Da gibt es ja diesen Damm, da wird dein Auto auf so einen Zug gehoben, gefahren und dann fährst du ja rüber und dann kamen wir da an und dann bin ich direkt an den Strand und habe erstmal Muscheln den ganzen Tag gesammelt und dann habe ich jeden Tag, da gibt es ja immer diese Stege, diese Laufstege am Rande der Dünen aus Holz und da habe ich dann immer mein Strandhandtuch ausgebreitet und hab die Muscheln draufgelegt und die dann für 10 Pfennig, 20 Pfennig verkauft. Und am Ende vom Urlaub hatte ich dann manchmal so 30, 40, 50 Mark. Und dann bin ich zu dem Kinderspielwarenladen gegangen.
Hätte ich Finn Kliman auch empfohlen, vielleicht einfach besser ein paar Muscheln am Strand zu verkaufen. Vielleicht insgesamt die würdevollere. Aber das nochmal, sorry, ich wollte da eine kleine Geschichte
mit dir.
Aber für Kinder natürlich eine interessante Erfahrung, ne? Wenn du dann plötzlich anfängst, da auch mal so ein bisschen was zu verkaufen und dann hast du so ein paar D-Mark oder jetzt halt eben Euro. Meine Tochter verkauft gerade parallel auf einem Flohmarkt jetzt ein paar alte Kinderspielzeuge, von daher ist es eine sehr präsente Thematik.
Deine Rollkragenpullover wahrscheinlich und du hast dich schon gewundert, was hat die denn diesen großen Koffer dabei? Und die hat gesagt, ja, nur so ein bisschen ein bisschen Papier und so und jetzt hast du nächste Woche keine Rollkragenpullover mehr.
Ja, glaub mal, da sind aber immer noch genügend übrig.
Aber Sylt war interessant, weil, also wir waren auf Westerland, das ist so the capital of Sylt, ja, und wir waren direkt auf der Hauptstraße, das ist da die Friedrichstraße.
Genau.
Also das war direkt gegenüber von Leisefer. Leisefer ist ja, ist ja ein Café, eine Firma aus Osnabrück. Und die sind ja auch bekannt geworden, Leisefer, weil sie auf Sylt eben dieses Restaurant hatten und gegenüber diese Konditorei, wo sie auch ihre Pralinen und so verkauft haben. Und durch
die kommen
Sylt,
aus Osnabrück?
Ja, aus Osnabrück. Die sind durch Sylt quasi bekannt geworden. Mhm. Naja, auf jeden Fall wohnten wir dann da in der vierten Etage von so einem Haus, das war so eine Ferienwohnung, in der wir immer gewohnt haben.
Ja.
Und das war toll. 3 Minuten zum Strand laufen und
diese Muschel, ne? Diese Strandmuschel, wo dann irgendwie so kleine, was weiß ich, da die Sylter Philharmonie.
Genau, so aber da war dann auch einmal mein Vater ist da jeden Tag hingegangen. Einen Sommer lang war da von ProSieben Arabella Kiesbauer jeden Tag.
Warum?
Haben die live aus Sylt.
Haben sie da ihre Talkshow da gemacht oder was?
Ja, genau.
Oder was war das? Ach, wirklich?
Genau, es war ganz gut. Und dann. Genau, es war einfach so, ich bin dann auch mit 16, 17 immer noch hingefahren, so in Urlaub und dann erinnere ich mich an einen Abend, das war wirklich strange, da war ich mit einem Kumpel Henning, da sind wir irgendwie durch die Kneipen, man wollte sich halt erstmal einen anglühen, bevor man in die Stranddisco da gegangen ist und dann sind wir aber irgendwie in so eine Bar reingegangen und dann setzten wir uns dahin, da war so ein älterer Herr, der kam aus Braunschweig und der sagte, ja, setz dich doch mal zu mir und bla 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 und dann haben wir mit ihm so geredet und geredet und geredet. Der war nett und sagte, hier, ihr seid eh eingeladen und sowieso, ja, toll, ne? Und ich muss sagen, ich bin ja immer noch sehr attraktiv, aber ich war auch sehr attraktiv mit 17, ne? Ich war sehr, sehr süßer Junge und Henning sah auch sehr gut aus und
du bist ein süßer Junge. So, kennst du gar nicht von T.S. Ullmann? Wie sieht's aus in Hamburg? Ich dachte.
Auf jeden Fall, ja, saßen wir dann so und dann sagte er irgendwann, ja, wollt ihr mich nicht mal in Braunschweig besuchen?
Oh mein Gott.
Und, also der war, ich würde sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 17, der war 60, so würde ich sagen. Ja. Und ich habe auch, ich bin sehr naiv. Ne? Ich so, ja klar. Und dann hat er uns erzählt, dass er ja gerade so eine Saunalandschaft sich da zu Hause gebaut hätte. Und da könnte man dann ja auch mal zusammen schön Sauna und so machen.
Also
und
er wollte zum Bier 2 kurze, hat er gesagt, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Und dann, dann hat er uns irgendwie seine Nummer, glaube ich, aufgeschrieben. Ich hatte da noch kein Handy. Das war noch ohne Handy.
Ja.
Hat er irgendwie die Nummer aufgeschrieben hier und so eine Festnetznummer im Braunschweig auf jeden Fall. Und dann guckte ich mich um und dann fiel mir irgendwie auf, dass da eigentlich nur Männer in dieser Kneipe waren. Auch ältere Männer. Ach, ne?
Okay.
Ja. Und dann gingen wir raus und dann blieb auch so ein Typ vor mir stehen und griff mir so an den Penis. Das werde ich nie vergessen. Und ich hatte auch irgendwie, ich fand es irgendwie jetzt nicht geil, aber ich fand es jetzt auch nicht so, ich dachte nur so, Henning, raus hier.
Ja.
Also ich dachte auch nicht, dass mir jetzt da was passiert, aber es war trotzdem unangenehm. Also, und es war vom Gefühl her auch ein bisschen so, es waren viele Homosexuelle, aber gefühlt auch, ich meine, das ist jetzt einfach auch vielleicht ein paar Väter, die am Tag mit ihrer Familie am Strand lagen, ne, und dann nochmal.
Die können ja trotzdem homosexuell sein.
Ja, genau. Ja, ja, ich sag wirklich, ja nicht, dass also sie es nicht sind. Ja, aber es war ja noch auch zu der Zeit, war Homosexualität ja auch was man mehr versteckt hat, wobei so eine Kneipe...
Ja, Mitte der 90er muss das ja gewesen sein und es war ja noch relativ kurz danach, wo Menschen mit HIV, die ja häufig homosexuell waren oder sind, noch von Gauweiler in eine Art KZ gesperrt werden sollten. Also von daher ist es zwar jetzt nicht mehr die Zeit gewesen, in der Homosexualität verboten war, aber zumindest warte, in gewisser Hinsicht problematisiert.
Ich muss da trotzdem jetzt nochmal einhaken. Du meintest, dass Männer, die HIV hatten, waren oft homosexuell?
Naja, also HIV war ja speziell zu der Zeit, als es aufkam, 1985, war das ja in erster Linie eine Krankheit, von der vorrangig Homosexuelle und Menschen, die Drogen nahmen, betroffen waren. Also prozentual gesehen, nicht ausschließlich, aber prozentual gesehen.
Okay,
so, ja.
Weiß ich jetzt so nicht.
Ja, ich aber.
Ja, okay, ja, deswegen haben wir den Disclaimer am Anfang. Ne, wir
das ist ja keine Meinung, sondern es ist eine Statistik.
Ja.
Naja, ich will damit nur sagen, also ne, Mitte 90er ist natürlich nicht Mitte 60er. Homosexualität war da nicht mehr verboten, aber es war sicherlich jetzt auch nicht für alle, die da in diesem Laden gesessen haben, ein entspannter Umstand, weil tatsächlich wirst du da auch den einen oder anderen Familienvater gehabt haben, der sagte so, ich will jetzt nochmal ein bisschen Me-Time und ich setze mich jetzt dahin, wo ich ganz ich selbst sein kann. So, und dann kommst du mit deinem Freund Henning dahin und dann sagten die alle, oh, jetzt... Fressfleisch.
Ja, pass auf, ich werde es aber nie vergessen. Dann sind wir da raus und dann sind wir irgendwie da so lang und da war da so ein weißes Haus und da war auch so ein Clubname dran. Und dann sagten wir, ja, gehen wir hier mal, vielleicht können wir hier noch was trinken. Das ist so eine Mischung aus Disco und Club war das. Da gingen da so Treppen hoch und dann kamen wir die Treppen hoch und dann sah ich eigentlich diese Mocker, was trage ich, wie nennt man diese Schuhe?
Mokassins.
Diese weißen, nein, das sind so...
Slipper oder was?
Ja, so weiße Slipper sah ich.
Also im Grunde genommen exakt dasselbe, was du heute trägst, nur mit dem Unterschied, dass sie damals nicht 800 Euro gekostet haben, sondern 80. D-Mark.
Auf jeden Fall gingen wir diese Treppen hoch und dann, je höher ich die Treppen ging, sah ich erst diese Slipper, keine Socken, so eine weiße Hose, ein weißes Hemd, offene Brust, also verstehst du, ne? Stufe für Stufe sah ich mehr von dem Typen, weißes Haar, also eine Mischung aus Siegfried und Rolf Eden, also von Siegfried und Roy und Rolf Eden, so ein älterer Herr.
Ja, aber ist denn Siegfried nicht selber schon eine Mischung aus Siegfried und Rolf Eden?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann, ja, also wirklich so auch, ja, wir wollen
vorsichtig,
ja, ihr müsst
vorsichtig,
euch beeilen.
Vorsichtig, mein Freund, vorsichtig, jetzt ganz vorsichtig.
Was? Er hat mit genau der
Stimme,
so geredet.
Ganz vorsichtig mit der Stimme.
Was? Er hat genauso geredet. I don't give a fuck. Der hat so, ja, was kann ich für euch tun?
Jetzt sind wir aber schon knietief in Fun-Freitag bei Sat.1, ne? Ich wollte es nur sagen, mein Freund.
Wir sind knietief im Fun-Freitag, das ist auch schön. Auf jeden Fall, und dann war da wirklich so jedes Klischee bedient, der Typ, ne? Goldketten um diese grauen Brusthaare, die rausquillten und auch so eine leicht, keine richtige Sonnenbrille, aber so eine abgedunkelte Brille und dann, Jungs, was kann ich für euch tun? Und wir so, wir würden gerne was trinken. Ja, heute müssen wir gucken mit dem Platz, weil ist ja ganz aufgeregt. Wisst ihr, wer nachher noch kommt? Angelika Milster. Angelika Milster kommt. Ich würde es einfach nie vergessen, weil ich war ja
da
auch...
Da wird aber auch großer, kein Klischee ausgelassen.
Großer
ne?
Musical-Fan damals schon. Ja. Cats hat sie ja Grisabella gespielt. Genau. Und das war halt... Er war so nervös, der Typ, dass Angelika Milster... Dann haben wir einfach einen Drink genommen, aber die kamen dann einfach irgendwie auch nicht. Und dann sind wir auch irgendwann mit Henning gegangen und dann irgendwo anders noch hin.
Oh, ist das witzig. Vor allen Dingen, wirklich, du hast eine Schwulenbar und natürlich drehen sie durch, weil Angelika Milster kommt. Also das ist ja sowas.
Nee. Das war, also es war, glaube ich, auch ein Hauch Gayness in the Room, aber es war eher so.
Ich hatte auch gerade den Eindruck. Ja, okay, ja.
Auf jeden Fall, ich verbinde nur trotzdem Gutes mit Sylt.
Ja.
Ich hatte mich auch mal verliebt in einen.
Ist diese Verliebtheit genauso gelaufen wie Norderney und die Fähre oder gab es in diesem Falle auch mal eine Situation, in der es gut gelaufen ist und nicht am Ende deine Mutter mit dem Finger auf dich gezeigt hat?
Doch, ich war sehr verliebt in das Mädchen, ich mochte die sehr gerne und die besuchte mich dann auch in Papenburg danach.
Okay.
Ich besuchte die in Berlin danach, da waren wir so um die 16 und wir hatten dann über die Jahre Kontakt, es ist dann aber auch relativ schnell abgeebbt, weil man ja manchmal in so einem Urlaub so ein anderes Gefühl hat. Also der Urlaub ist ja nicht, also es ist schon die Realität, aber es ist nicht der Alltag. Ne? Und dann wohnt man wieder in anderen Städten, man ist auch noch jung. Da ist es ja auch nicht so leicht, wenn du so eine Distanz von 5 bis 6 Stunden Autofahrstunden hast. Aber wir hatten dann über Jahre lang immer noch wieder so Kontakt und ich habe ihre Telefonnummer, glaube ich, auch noch.
Ja.
Und die hatte einen sehr schönen Nachnamen, kann ich ja sagen. Die hieß Schmidt Schönbein.
Schmidt Schönbein?
Ja, sie hatte einen sehr schönen Nachnamen. Schmidt Schönbein. Und die war so eine richtige Berlinerin.
Ja.
Und das war dann aufregend, sie in Berlin zu besuchen.
Schmidt Schönbein ist wirklich ein schöner Name, das muss man sagen. Ich hatte die Tage, irgendwie sagte einer, hatte eigentlich, glaube ich, einen Zugbegleiter oder so, machte eine Durchsage und sagte, mein Name ist Aaron Goldstein. Da dachte ich mir, ja, an deiner Stelle würde ich jetzt bei der Palästinenser-Demo jetzt nicht mal eben kurz vorbeischnuppern und sagen, was ist denn hier jetzt los? Guten Tag, mein Name ist Aaron Goldstein. Ich wollte kurz fragen, was Sie hier so machen.
Wie, das war der im Zug?
Ja, im Zug. Der hatte sich vorgestellt. Mein Name ist Aaron Goldstein.
Aber
und
das passiert
so,
ja sehr selten.
Genau,
ne?
Ja. Also, die stellen sich ja eigentlich nie namentlich vor, aber in dem Falle war es halt so.
Das ist unangenehm, dass du dir irgendwelche Lügengeschichten ausdenkst, damit du hier im Podcast irgendwie irgendwas zu erzählen hast. Und mich auch noch irgendwo triggern willst, irgendwie im Unterbewusstsein. Man merkt schon.
Gar nicht. Die will ich gar nicht. Ich wollte dir nur Dinge mitteilen, die mir aufgefallen sind. Ja, das, also mit diesen Urlaubslieben und so, da habe ich natürlich auch meine Themen. Ist ja klar, man kann ja auch nicht mit 40 sein, ohne dass einem das alles passiert ist.
Wann hast du das erste Mal mit einer Frau geschlafen? Wie alt warst du?
Jetzt geht's aber los.
Ja, weißt du noch, wie alt du warst?
Ja, relativ spät, mit 17. Mit 8. Ja, mit 17. Also,
Dave Attell, der Komiker, wurde mal gefragt, wann haben Sie denn Ihre erste, also es ist ein Stand-Up-Comedian, ne?
Ja.
Ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht. Also ich war 12 und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater eine Kamera aufgebaut hat und dann wurde ich ohnmächtig. Also du warst 17, ja? Du warst 17. Ja.
Richtig. Und ich hatte unter anderem mal ein Mädchen kennengelernt im Urlaub in Lorette de Mar. Und also ich war jetzt auch nicht so der klassische Lorette de Mar Urlauber, also ich war schon weitestgehend Herr meiner Sinne, mein Kumpel
Dennis. Verstrickst dich gleich wieder in die nächste Lüge hier,
Nein. Und aber
wir wollen ja eine arme Arbeiterfamilie, Lorette de Mar.
Nein, eine arme Arbeiterfamilie, wir waren schon wirklich, das, also bevor jetzt hier irgendwelche falschen.
Also ich habe das Gold Eindrücke am Treppengeländer entstehen. Bei euch in Castrop gesehen.
Nein,
wir
waren schon wirklich richtig guter Mittelstand, so, ne, nach, ich weiß nicht, welche Parameter man da anlegt, also nach Friedrich Merz Parameter waren wir zwar bettelarm, aber nein. Und ich war auf jeden Fall in Lorette de Mar und hatte dann ein Mädchen kennengelernt. Wenn ich mich recht erinnere, kam sie ursprünglich aus Russland und die hat mich dann auch mal besucht in Kassop an dem einen Wochenende.
Hallo Miki, privet, Cocktailo, schön.
Ja, und dann unterhielten wir uns dann halt auch nochmal so auf Englisch, weil sie natürlich auch kein Deutsch konnte. Und die hatte dann auch, glaube ich, schon irgendwie eine 2-jährige Tochter mit 19. Und ja, das war insgesamt alles, also ich verspürte schon ein gewisses Unbehagen, jetzt nicht wegen der Tochter, sondern weil man dann doch irgendwann so, wenn die Urlaubssituation dann mal ausgelöst ist und du so auf den Kern dieser menschlichen Beziehung kommst, merkst du, so ganz deckungsgleich waren wir jetzt in dem Sinne nicht. Und richtig interessant wurde es dann, ich bin dann mit ihr ins Freibad gegangen, es war ja Sommer. Und ich kam da so aus meiner Kabine, wartete da so auf der Wiese und dann kam sie und sie hatte halt einfach wirklich so ein, also dieser Bikini, den sie da anhatte, das war halt einfach wirklich nichts. Es war einfach nichts. Also so gut wie nichts, ja. Es war wirklich kurz vor Erregung öffentlichen Ärgernisses und es war dann auch noch Leopardenmuster, also jedes Klischee wurde bedient und ja, war ja okay, ja, so, und ich bin nach Hause, das ist wirklich interessant, weil das war ja auch noch vor Social Media, noch vor Handy in dem Sinne, und trotzdem, als ich nach Hause kam, wussten es schon alle, weil irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin von meiner Schwägerin, also der Frau meines Bruders, die war auch im Freibad, und als ich nach Hause kam, hieß sie schon, hör mal, da habe ich aber gehört, du, da warst du im Freibad, du, da war mal richtig was los, war da, ne, Mann, du, da muss ja hier Leoparden, da, und ich so, ei. Da waren, also das war für so eine Kleinstadt, war natürlich richtig Stimmung in der Bude, ne? Das ist ja klar.
Warst du ein bisschen so ein Macho als Jugendlicher?
Gar nicht. gar nicht. Ich habe mich auch noch nie wirklich geprügelt. Ich war auch in Beziehungsfragen, glaube ich, nie das, was man gemeinhin als Macho bezeichnen würde. Ich glaube, ich war viel zu wenig Macho. Deswegen habe ich ja auch erst mit 17 Verkehr gehabt.
Ich war auch total schüchtern. Also ich bin immer noch, also klar, ich als Stand-Up-Comedian, klar, man hat ja aber auch, ne, wenn man auf die Bühne geht, immer wieder auch vielleicht mal, nicht Ängste, aber so Unsicherheiten, ne, ist jetzt ja nicht. Aber ich bin auch eher, gerade was Frauen angeht, es gibt ja eine Vorgeschichte, bin ich einfach auch sehr schüchtern, ja, weil ich habe jetzt keine Angst vor Frauen oder so, aber es ist so, ich war auch nie Macho und ich fand es auch schon ganz schlimm. Ich habe ja auch im Kino sehr früh gearbeitet in Papenburg und schon mit 14 war ich Platzanweiser, das heißt so Karten abgerissen, Kühlschränke aufgefüllt und so, und da war das auch so, wenn die dann an der Theke saßen, über Frauen geredet haben, ich fand es einfach richtig widerlich, ne? Die muss nochmal auf die Weide und diese ganzen Sprüche, die da waren. Ich bin dann immer davon weggegangen. Das war mir auch immer sehr, war irgendwie, fand ich ekelig.
Ja.
Das finde ich aber bei dir, das ist wirklich so. Also das ist zum Beispiel, also du lügst ja sehr viel, das wissen wir auch hier im Podcast, um dich so selber zu inszenieren und gut dastehen zu lassen. Aber ich finde, du bist einer der höflichsten Typen, die ich kenne. Also ich habe eh auch nicht so Freunde, aber auch du hast noch nie irgendwas gesagt, so auch was so Frauen angeht, wo ich dachte, man hat ja mal, es gibt manchmal so Momente.
Ja, ja.
Wobei ich finde, ich sag gerade, du bist freundlich und höflich, wobei bei mir lässt du dich manchmal sehr, sehr gehen. Also wenn du zu viel Stress,
das
will ich nicht.
Du
lässt dich gehen, weil du zu viel arbeitest und dann suchst du immer so einen Kompensator und dann ist es immer sehr anstrengend. Da bist du immer sehr unfreundlich mittlerweile. Ich finde, daran könntest du mal mit deinem Therapeuten jetzt arbeiten.
Aber das müsst ihr. Du meinst unfreundlich im Sinne von ungehalten oder unfreundlich im Sinne von beleidigen? Weil beleidigen
Nee, ungehalten bist du. Du lässt dich gehen, hast dich überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, wirklich.
Ja, ist klar. Ja, sicher. Hast dich überhaupt nicht unter Kontrolle, was das ist.
Ja, das.
Ja, aber was heißt denn, du hast dich nicht unter Kontrolle? Ja. Was bedeutet das denn? Dass ich sage, jetzt nerv mich nicht und ich habe keine Zeit?
Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, da können wir das ja nochmal.
Aber du hast dich nicht unter Kontrolle. Das ist ja, also ist eher so Johnny Depp, Amber Heard, du hast dich nicht unter Kontrolle oder eher so, jetzt lass mich in Ruhe und nerv mich nicht unter Kontrolle. Also nicht unter Kontrolle ist ja wirklich eine relativ, da ist ja eine große Spannweite. Nein, was ich schon merke, und das ist mir echt unangenehm, so möchte ich auch nicht sein, ist, dass ich schon Situationen habe, in denen ich ungehalten oder, wie soll ich sagen?
Ja, sagst du
ja, ungehaltener und mir fehlt jetzt gerade das passende Wort, jetzt kriege ich langsam Wortfindungsstörung.
Cholerik.
Nach cholerik ist doch, du weißt gar nicht, was cholerisch ist, sondern eher so, weiß ich auch nicht, irgendwie. Ich habe dann keine Zeit, keine Nerven, mich jetzt lange mit irgendwas aufzuhalten, sagen wir es mal so.
Ja.
Es wird dann ein bisschen weniger höflich, als es sein könnte, aber nicht im Sinne,
aber
ey, du Arschloch, sondern eher im Sinne von so, ja, was denn jetzt? So, klar, das kenne ich natürlich auch. Das habe ich mit Niki ja dann auch in manchen Situationen, wo ich dann etwas weniger verbindlich, also immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau, aber trotzdem, wo ich merke, ah, jetzt bin ich gerade echt ungehalten und könnte ein bisschen mehr, ich könnte etwas entspannter sein, und da merke ich, da ist dann links und rechts noch so viel Zeugs, was genau dafür sorgt, dass man bei den Leuten, für die man nun wirklich die Zeit haben sollte, dass die es dann in gewisser Hinsicht abbekommen, dass man eher sagt, so, was ist jetzt, komm, ja, jetzt komm zum Punkt, so, aber nicht im Sinne von, ey, du Arschloch, oder, also, das bedeutet nicht, dass man Leute schlecht behandelt. Mhm. Ja.
Naja,
aber ich merke, also ich merke
schlechte
schon,
Behandlung.
Du bist auch wirklich weinerlich da. Das Rumgejammer da.
Ja, ja, das ist jetzt deine Masche, mich.
Ja.
Guck mal, wie du mich jetzt abwerten willst,
du bist eigentlich der Täter.
Du machst gerade eine Täter-Opfer-Umkehr.
Ja, aber bitte, ne?
Aber Männlichkeit finde ich ist ein Maxim Biller sagte letztens zu mir, es gibt ja keine richtigen Männer mehr.
Das hätte aber theoretisch und in der Form so auch Julian Reichelt sagen können.
Warte, lass mich doch mal jetzt, hör doch mal auf zu unterbrechen, du Choleriker.
Und du hast die Pause war zu lang.
Die Pause ist zu lang, weil du denkst, dass man immer die ganze Zeit durchquasseln muss. Man kann auch mal kurz was stehen lassen. Die Hörer sind dann gespannt. Wie geht's jetzt weiter?
Aber da muss doch mal was kommen.
Ey, Alter, ich komm. Auf jeden Fall sagte er, kennst du noch irgendeinen Mann? Dann habe ich, natürlich habe ich ihn dann angeguckt und ich dachte, er hat recht. Ne? Mhm. Aber ich fand das eine interessante Frage und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist überhaupt Männlichkeit? Braucht man Männlichkeit? Ist es überhaupt wichtig? Und ich finde nein.
Ja, das ist ja die Frage, was definiert Männlichkeit in dem Sinne? Also was ist das? Oder was ist die moderne Definition von Mann?
Genau,
also man würde jetzt zum Beispiel Dinge.
Aber ich finde, man muss das gar nicht machen. Es ist so egal.
Naja, wenn man darüber. Naja, Moment, nein, wenn, nein, man darüber nein, spricht,
wenn man darüber redet,
was
ja,
ist Männlichkeit, ja. Muss man ja Kriterien darauf
genau,
anlegen,
es gibt
was
ja,
es war.
Aber das müssen wir jetzt ja nicht nochmal, na klar, Kraft, Muskeln, Arbeiten, Verantwortung, vielleicht auch dieses Macho-Ding, auch eine Form von Sexismus. Ist das männlich? Mhm. Weiß ich nicht.
Naja, es gibt ja viele Kriterien, die kann man ja genauso gut auch Frauen zuschreiben. Also Führungsstärke zum Beispiel. Das erleben wir ja auch gerade, dass das natürlich auch etwas ist, was genauso auch auf Frauen zutrifft. Souveränität, Führungsstärke, in Anführungsstrichen Richtlinienkompetenz, Kraft, je nachdem, wie man sie definiert, ja auch. Aber klar, es gibt natürlich auch typisch männliche Insignien, alleine schon physiognomisch, dass der Mann in der Regel einfach aufgrund des Körperbaus athletischer und muskulöser als die Frau ist. Das ist Stand jetzt ja nun immer noch der Fall.
Genau, das
und
wissen
das
wir auch.
Und das definiert natürlich auch den Mann. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also man muss ja auch gewisse biologische Merkmale ja auch nicht.
Natürlich ist es in Ordnung. Es gibt auch, natürlich gibt es ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Das soll es ja
finde,
auch geben.
Genau, aber ich finde dieses. Das war auch immer so ein Thema in meiner, immer Leute gesagt haben, du bist ja total unmännlich und das ist ja total so, unmännlich, okay. Immer so dieses unmännlich und wo ich schon als Kind dachte, ja, was ist das für ein Gebrabbel, was ist denn männlich und wenn die mir dann so gezeigt haben oder die Leute, die das dann auch waren, was Männlichkeit ist, ne, dann wollte ich das auch nicht, also irgendwie, keine Ahnung, das dachte ich auch, nee, ist mir alles egal. Natürlich fand ich auch jemanden wie, wenn ich jetzt Sylvester Stallone nehme, irgendwie, wenn du überhaupt, nein, ich fand ihn auch nicht männlich, ich fand ihn einfach toll, ich fand den attraktiv und ich mochte den gerne, aber ich, anders, ich merke gerade, wie ich mich in irgendwas reinrede, was
wieso?
Ich überhaupt
nein,
nicht
wieso?
Denke. Nein.
Ja.
Ich wollte gerade in eine andere Richtung. Ich, für mich gab es das nie, dieses männlich, was ist männlich, was ist nicht männlich, also es gab es, weil es mir aufgedrückt wurde, weil mir gesagt wurde, du bist nicht männlich, aber ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich von mir aus drüber nachgedacht, was ist männlich, was ist nicht männlich, ist der männlich, ist der unmännlich, ist das, ne? Und das ist so egal, finde ich auch einfach, es ist egal.
Also darüber nachgedacht, in dem Sinne habe ich auch nie ernsthaft, aber es gibt natürlich ganz viele männliche Vorbilder in der Popkultur, die ich cool fand oder sogar auch noch finde, weil du gerade bei Sylvester Stallone warst, also wir sind Jahrgang 77 beziehungsweise 76, natürlich haben die Rocky-Filme einen sehr großen Einfluss, das ist ja klar. Also natürlich
bei mir
fand
die Pet Shop Boys
cool.
Und Alf. Deswegen war ich in der Definition wahrscheinlich nicht so männlich für andere Typen, weil ich eine Mischung aus Alf, Neil Tennant und Chris Lowe war.
Naja, diese Dinge sind ja auch immer parallel gelaufen. Also ich habe ja immer auch männliche Vorbilder gehabt, die also ganz klassisch männliche Rollenbilder bestätigt haben, wie Stallone oder ein paar andere. Auf der anderen Seite hatte ich auch immer einen Softspot für diese popkulturellen Dinge, beispielsweise halt eben auch Pet Shop Boys oder andere Sachen, die ja eher feminin oder von mir aus auch gay dahergekommen sind. Also so Sachen wie die Communards oder so habe ich ja auch gehört, was fantastische Popmusik war und hatte nie
aber
das
gay
Gefühl,
ist ja auch
unmännlich zu sein.
Wenn man das kategorisieren will, ist dann
Frankie
ja gay.
Goes to Hollywood ist natürlich
ja, aber das
auch
ist
extrem
ja auch männlich.
Ausgestellte Männlichkeit.
Ja, aber, genau, aber es, genau, das ist ja auch eben dann zu sagen, ja, das ist gay, also ne, es ist gay ist auch ein Teil der Männlichkeit, weil wenn du Right Said Fred nimmst.
Ja, das ist ja super männlich.
Ja, es ist super männlich. Ja. Das ist so,
mittlerweile übrigens auch ganz prominente Corona-Leugner, ne? Also Richard Fairbrass von Right Said Fred.
Von,
würde mal gerne
war,
jetzt von dem hören,
gehört,
wie er über Putin denkt.
Ich war mit denen mal Minigolf spielen. Ich schwöre dir, ich war mit Right
Said Fred. Das war eine ehrliche Brücke.
Ja, ich habe den Disney-Club moderiert.
Ja.
Und dann hieß es, ja, Right Said Fred haben eine neue Single. Willst du mit denen was drehen für den Disney-Club? Ich so, klar. Ja. Was willst du mit denen machen? Ja, Minigolf spielen. Und dann war ich mit Right Said Fred Minigolf spielen. Und ich schwöre dir, so
ein Loch mit Richard Fairbrass. Oliver Polak in ein Loch mit Richard Fairbrass. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ist doch super, ist doch eine schöne Anekdote, ist doch herrlich, wenn man sowas mal gemacht hat.
Und vor allen Dingen habe ich die dann wieder getroffen und die sahen mich dann, sagten bei The Dome, hey Olli, und dann sagten, hey, du musst, ich stand davor, habe auch was für einen Disney-Club moderiert, kam die mit so einer Limo vor und dann, hey Olli, how are you, komm mal später rein, hier, wir müssen noch ein bisschen Party machen. Und dann bin ich da irgendwann nochmal zu der Garderobe von denen gegangen und da haben wir ein bisschen Party gemacht.
War wieder wie in der Kneipe auf Sylt. Im Grunde genommen, am Ende ist es dann doch immer die Kneipe auf Sylt. Was Männlichkeit angeht, also ich habe ja als Kind, ich habe als Kind sowohl natürlich mit Autos, aber ich hatte ja auch eine Barbie-Puppe. Ich habe ja auch mit einer Barbie-Puppe gespielt. Also war das ja offensichtlich auch bei mir zu Hause nichts, was mir von meinem entsetzten Vater oder meiner Mutter aus der Hand geschlagen worden wäre, um Gottes Willen. Beziehungsweise meine Mutter, das habe ich ja auch schon mal erzählt, aber trotzdem, meine Mutter hat mich ja im Grunde genommen, war ich das erste genderneutral erzogene Kind in Castrop-Rauxel im Jahr 1982. Denn die hatte mir ja immer Kleidung gekauft, die nie erkennen ließen, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen. Die hat mir ja in der Regel ganz viel gelbe Kleidung gekauft und wenn sie in einem Geschäft war und die Verkäuferin sagte, ist es für einen Jungen oder ein Mädchen, dann sagte sie, es ist für ein Kind. Und das würde man ja jetzt heute eher in Berlin-Mitte im Jahr 2022 verorten. Aber bei mir war das so, meine Mutter, weil ich hatte ja diese schönen blonden Haare und ich war eher ein, sag mal, generell ein eher femininer Typ und deshalb gab es halt für mich Kleidung, bei dem man es gar nicht genau wusste.
Du kannst das wahrhaben, musst du gar nicht.
Jetzt ja, das ist so. Ja, also heute ist die Verwechslungsgefahr nicht mehr vorhanden, aber das war so. Und du siehst, auch über diese Erziehung hat sich dann eine Person herausgebacken, die sich dann doch ganz klar als Mann identifiziert und davon auch keinen, in Anführungsstrichen, Schaden genommen hat, wenn man die aktuellen Diskussionen manchmal verfolgt. Aber diesen, nenn es von mir aus, femininen oder emotionalen, sensiblen Anteil, den trage ich natürlich in mir und finde das auch sehr gut.
Ja, es ist ja normal, wir haben ja in der letzten Folge über
Vater.
Wir haben ja in der letzten Folge über diese beiden Anteile Mutter, Vater eben gesprochen.
Ja.
Und das ist ja eben auch ganz normal, dass man dann sowohl den einen als auch den anderen Anteil in sich hat. Und genau, das ist es dann ja wahrscheinlich.
Ja klar. Und also nicht nur als Vater einer Tochter, sondern auch im Zweifel als Vater eines Sohnes, ist es ja total von Vorteil, wenn du diese Teile, die du in dir trägst, auch nach außen kehrst. Das macht es dem Kind ja auch leichter. Da nicht irgendwie, dass irgendeine Nuance deiner Persönlichkeit da irgendwie über tüncht wird oder sanktioniert sogar, weil man das nicht macht oder so. Und das gibt es heute in der Form natürlich auch viel weniger, als das früher der Fall gewesen ist. Und das ist ja nur gut. Trotzdem glaube ich, dass es in der Erziehung eines Kindes, weil es meines Erachtens biologischer erstmal begründet ist, wenn es generell eine männliche und eine weibliche Bezugsperson gibt, die aber nicht zwingend die Eltern sein müssen. Da ist es, glaube ich, zuvorderst ganz wichtig, dass erstmal reichlich Liebe vorhanden ist.
Ich hab lustigerweise immer so, weil mein Vater war ja sehr alt, der war eher wie so ein Opa und ich habe immer mich so zu älteren Männern hingezogen gefühlt. Das heißt, also wenn ich jetzt 15 war, dann wollte ich so, dann waren die so 25. Ich hatte so ältere Freunde, weil ich dann immer so, das war meine Projektion, so väterliche Freunde. Bei dir mache ich das übrigens manchmal auch, weil eigentlich bist du ja jünger als ich und da nehme ich auch so eine, manchmal bei dir so eine Rolle an, die ist okay, aber ich weiß, dass es falsch ist. Ich interpretiere eher in dich dann so einen väterlichen Freund und der Vernünftige. Okay. Ja, aber dann merke ich, ne, dass das, das ist okay, das funktioniert manchmal, aber das ist ja eigentlich falsch, weil unser Verhältnis ist ja eigentlich bin ich ja, also nicht, weil ich der Ältere bin, aber eigentlich solltest du so, ne? Aber
eigentlich solltest du den Älteren auch geben, aber das bestätigt ja ein bisschen das, was ich meine, dass es halt grundsätzlich, weil ich glaube, das ist einfach biologisch evolutionär begründet, dass ein Kind, ein aufwachsender Mensch in irgendeiner Form sich beides sucht oder beides braucht. Aber wie gesagt, es müssen nicht die Eltern sein. Und das bestätigt das ja. Ich selber habe ja auch durchaus väterliche Freunde immer gehabt und die haben dann das kompensiert, was möglicherweise mein eigener Vater vielleicht nicht leisten konnte aufgrund mangelnder Zeit.
Man sucht sich das, genau, man sucht sich das und vielleicht natürlich auch manchmal in den Partnerinnen. Nicht nur vielleicht, sondern oft.
Du meinst den väterlichen Teil oder den mütterlichen Teil?
Kann beides sein.
Oder beides, möglicherweise, ja. Kann er sein. Meinst du, Niki ist der Vater, den ich nie hatte? Ja, eins noch, weil wir gerade dieses Thema haben. Ich musste sehr an dich denken, weil es poppte plötzlich eine Werbung auf von Air France. Und da stand, machen Sie Ihrer Mutter ein wunderbares Muttertagsgeschenk, eine Reise mit Air France. Und das berücksichtigend, was du mir die Tage über Air Arrogance oder Arrogance erzählt hattest, dachte ich, das wäre doch eigentlich ein schönes Muttertagsgeschenk von Olli an seine Mutter. Eine richtig schöne Reise, ein Flug mit der Air France. Da hab ich dir jetzt richtig mundwässrig machen können, oder? Ich meine, heute ist Muttertag, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Das wäre doch was, oder? Mach das, Olli, mach das.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ne?
Okay. Ja,
ja, es ging heute wirklich sehr schnell.
Ja.
Es war eine weitere Folge von Friendly Fire.
Das Hausboot der guten Laune.
Hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch ein schönes Restwochenende und eine gute Woche.
Genau. Ruft mal eure Mama an. Sagt ihr, dass ihr sie lieb habt. Also wenn.
Ja, wenn. Sonst eben nicht anrufen.
Sonst nicht. Ja, oder mal vorbeifahren. Ne? Ein paar Blümchen. Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Fränking. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.